Ja, guten Morgen auch von mir. Schön euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Sind einige Gäste da. So wie es aussieht, sind die meisten auch wieder da aus dem Urlaub. Schön, dass wir hier sind und Gottesdienst feiern können. Bevor ich zum Wort Gottes komme, möchte ich noch mal kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir hier sein dürfen. Herr, und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du zu uns redest, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns veränderst, Herr, dass hier ein Ort ist, wo wir verändert werden von dir, von deinem Wort. Herr, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort klar weitergebe, Herr, dass es auf fruchtbarem Boden fällt, Herr Jesus. Ich bitte dich um deinen Geist, Herr, dass du wirklich zu uns redest, Herr. Ich bitte dich, segne uns. Sei du hier, Herr, wir laden dich ein. Danke für deine Nähe. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen über das Thema Licht und Finsternis sprechen. Es ist ein Thema, das beschäftigt mich schon seit ein paar Monaten und ich habe vor ein paar Wochen in der Predigt eine sehr interessante Textstelle gehört, die das sehr gut beschreibt, Licht und Finsternis, und ich möchte auch diese Stelle mit uns teilen. Und ihr könnt aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, 2. Mose, Kapitel 10, Abvers 21 bis 23. 2. Mose 10, Abvers 21. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, 3 Tage lang, so dass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Wir haben hier gelesen von der 9. Plage, und wir kennen die Geschichte Israels. Israel lebte in dieser Zeit in Ägypten, und weil sie sich so stark vermehrt hatten, hat der Pharao sich Sorgen gemacht. Er hat gedacht, oh, die werden so stark, das Volk der Israeliten wird so groß, dass sie irgendwann stärker sein werden wie wir. Und deswegen hat der Pharao die Israeliten versklavt. Und sie mussten schwer und hart arbeiten. Sie wurden richtig misshandelt, und das Volk Gottes, die Israeliten, sie beteten zu Gott und sie schrien zu Gott, dass Gott sie doch da befreit. Und Gott schickt Mose und Aaron zum Pharao, und er sagt zum Pharao: Lass mein Volk ziehen. Aber der Pharao wollte nicht. Und so schickt Gott 10 Plagen über Ägypten. Er schickt Mücken, er schickt Frösche, Heuschrecken, Hagel, er schickt Pest über die, oder eine Seuche über die Tiere, Geschwüre für die Menschen. Und hier in dieser 9. Plage schickt Gott eine Finsternis über ganz Ägypten. Und wir haben gelesen, es war nicht nur einfach Dunkelheit, es war nicht nur einfach dunkel, wie wenn die Sonne untergeht. Diese Finsternis, sie war ganz dicht, sie war sogar fühlbar. Und man konnte sich einander nicht sehen. Sie konnten von ihren Plätzen nicht aufstehen und rausgehen. Man könnte sagen, sie waren in Quarantäne 3 Tage lang. Und es war Finsternis da, dicht, fühlbar. Aber in den Häusern der Israeliten, da war Licht. Sie hatten Licht. Steht hier nicht genau beschrieben, ob es auch übernatürlich war, so wie die Finsternis bei den Ägyptern, oder ob sie da, wenn sie eine Kerze angemacht haben, dann Licht hatten. Das steht hier nicht, aber sie hatten Licht. Die Ägypter, Finsternis, aber das Volk Gottes hatte Licht in ihren Häusern. Ich finde, das ist eine sehr interessante Stelle, und ich weiß nicht, wie ihr so gerade die Zeit empfindet, in der wir stehen, die wir gerade weltweit durchmachen. Und es scheint doch irgendwie so, dass wir durch eine dunkle und finstere Zeit gehen. Und es scheint, wie wenn es nicht nur Corona ist. Nicht nur Corona ist das Problem. Es ist so viel Angst in den Menschen, so viel panische Angst in den Menschen. Die Menschen haben Angst dass sie krank werden. So viel Depressionen gibt es in dieser Zeit. So viel Missbrauch, wir hören es immer wieder, so viele Kinder und auch Frauen werden Opfer häuslicher Gewalt. Es trifft die Schwachen, es trifft die Armen, es trifft die Älteren, die krank sind. So viel Hunger auf dieser Welt. Ich habe neulich gelesen, dass in vielen Ländern, dass sehr viele Menschen nur noch eine Mahlzeit am Tag haben. Sie können nicht rausgehen und arbeiten. Diese Menschen sind verzweifelt, sie kämpfen ums Überleben. Es gibt so viel Hass und Wut. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn man zum Beispiel die Nachrichten anmacht, dann denkt man doch, die Welt spielt gerade verrückt. Es ist so viel Dunkelheit, so viel Finsternis da, fühlbar fast. Und eigentlich sollte uns das ja nicht überraschen. Die Bibel spricht davon, dass in den letzten Tagen, dass solche Zeiten auf uns zukommen werden, dass auch Seuchen kommen werden, sagt Jesus. Dass wir in böse Zeiten hineinkommen, in finstere Zeiten. Die Bibel spricht davon. Aber was mich manchmal überrascht hat, ist, dass sich auch manchmal Christen einnehmen lassen von dieser Finsternis. Auch Christen, auch Kinder Gottes bekommen Angst, haben richtig Angst, was kommen wird, was sein wird. Auch unter Christen soll es Hass geben, Wut und auch Streit. Den einen sind die Regeln vielleicht zu locker, dem anderen zu streng und es kommt zu Streit. Und sowas soll es gegeben haben, auch hier leider. Und was ich interessant finde, ich höre das auf der ganzen Welt, dass es so ist. Ich höre Predigten von verschiedenen Predigern und sie alle beschreiben genau das. Und für mich ein Beweis, dass hier irgendwas dahinter steckt, eine Macht, eine Finsternis, die dahinter steckt. Und ich glaube, dass es für uns ganz besonders wichtig ist, dass wir im Licht leben, dass wir Licht haben, so wie die Israeliten, dass wir in unseren Häusern Licht haben, damit uns die Dunkelheit nicht einnimmt. Ich glaube, es war nie so wichtig, wie in dieser Zeit ganz klar zu leben, ganz klar im Licht zu leben und nicht in der Dunkelheit. Wir als Ehepaar hatten zu Beginn der Corona-Zeit hat Gott uns durch einen Traum etwas gezeigt und wir glauben, dass der Traum von Gott war. Und wir haben gesehen, wie wir in einem Haus waren. Und außerhalb des Hauses war wirklich Finsternis. Und die Menschen, die im Haus waren, das waren gläubige Leute, die wollten raus aus dem Haus, die wollten in die Finsternis. Die hatten nur ein Ziel, hoffentlich ist diese Zeit, die Corona-Zeit endlich vorbei und dann kann ich wieder rausgehen und draußen leben. Und wir wussten aber, wenn die rausgehen, diese Dunkelheit, die wird sie einnehmen. Und wir haben sie gewarnt, geht da nicht raus, da ist nicht raus. Aber einige wollten nicht hören und sind rausgegangen und wurden von dieser Finsternis eingenommen. Es ist so wichtig, dass wir heute im Licht leben. Und es scheint irgendwie so, dass wie wenn der Satan eine ganze Herde von Dämonen losgeschickt hat, um die Menschheit wirklich zu quälen. Und es ist auch biblisch. Die Bibel sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Deswegen die Frage, die ich uns heute stellen möchte, die ich mir stellen möchte, leben wir wirklich im Licht? Leben wir ganz klar im Licht oder leben wir in der Finsternis? Mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen einfach beschäftigen. Aber zuerst wollen wir klären, was ist denn Licht? Oder wer ist Licht, die wir die Bibel kennen? Wir wissen ganz klar, Jesus ist das Licht. Und er sagt über sich selber in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht. Er ist das Licht der Welt. Er ist in die Welt gekommen, damit die Finsternis vertrieben wird. Und er sagt hier, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis leben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis sein. Er wird auch dieses Licht haben, das ich gebe. Wer mir nachfolgt, wird im Licht leben. Das sagt hier Jesus ganz klar. Wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann kommt Licht hinein und die Finsternis muss eigentlich weichen. Und ich möchte dazu ein Bild gebrauchen, um das besser zu verstehen, um diesen Prozess besser zu verstehen. Stell dir mal ein Haus vor, du hast ein Haus. Und dieses Haus ist ganz schwarz und dunkel und dreckig und staubig und überall liegt Müll rum. Und dieses Haus stellt geistlich gesehen dein Herz dar. Und wir alle werden so geboren. Wir werden in Sünde geboren, heißt es, unser Herz ist dreckig, ist voll von Sünde, von Schmutz. Und Jesus steht vor der Tür. Er steht vor der Tür und klopft an, heißt es in der Bibel. Und er klopft bei uns allen. Und die meisten von uns, wir haben die Tür schon aufgemacht, aber vielleicht bist du auch hier und du merkst, Jesus klopft an dieser Tür, an deinem Herzen. Er möchte rein. Ich will dir raten, lass ihn rein, lass Licht hinein. Und wenn wir ihm die Tür aufmachen, dann kommt er rein. Wir laden ihn ein. Komm rein in unser Haus. Komm rein, Jesus, in unser Leben. Und weil er Licht ist, erhält er den Flur. Er tritt ein, er kommt in den Flur hinein und Licht entsteht im Flur. Und da Jesus jetzt neuer Mitbewohner ist in deinem Haus, möchte er natürlich auch das ganze Haus nutzen. Und er geht in jedes Zimmer hinein und jedes Zimmer ist aber noch dunkel. Aber wenn er diese Zimmer betritt, er macht die Tür auf und dann kommt Licht hinein. Und plötzlich wird all der Schmutz und all der Dreck in diesem Zimmer sichtbar. Und es liegt dann an uns, ob wir da aufräumen möchten in diesem Zimmer. Das ist manchmal schwer. Manchmal wird unsere Scham, unsere Schande dadurch sichtbar, wenn Jesus Licht hineinbringt. Manchmal müssen wir vielleicht Dinge entfernen, die an denen wir hängen. Es tut weh, diese Sachen wegzutun. Aber es ist wichtig, dass wir dann aufräumen in diesen Zimmern. Weil wenn wir da nicht aufräumen, kann Jesus nicht hinein. Er ist Licht. Und wenn es da dreckig ist und wir das sehen, wenn Jesus es sieht, er kann da nicht einziehen. Und er zieht sich zurück und geht nicht mehr in dieses Zimmer. Und so macht es Jesus in unserem Haus mit jedem Zimmer. Und diese Zimmer stehen für verschiedene Bereiche. Nehmen wir zum Beispiel das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist der Ort, wo die Familie wohnt. Wie ist unser Umgang mit unseren Familienmitgliedern? Wie ist der Umgang mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner? Wie reden wir mit ihnen? Ist Jesus, nimmt er da teil an unseren Gemeinschaften? Ist Jesus da wirklich zentral mit dabei oder ist Jesus nur Nebensache? Oder wie sieht's aus mit der Küche? Welche Nahrung nehmen wir geistlich gesehen ein? Sind es gute Dinge, die wir aufnehmen, die wir essen geistlich gesehen, oder sind es schlechte Sachen? Oder mit dem Gästezimmer, wie ist es dort? Wie ist unser Umgang mit unseren Mitmenschen? Haben wir gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen? Sind wir gastfreundlich? Oder wie sieht es aus mit dem Schlafzimmer? Wie ist der Umgang mit unserem Ehepartner? Leben wir da im Licht? Im Schlafzimmer steht auch das Ehebett. Ist unser Ehebett moralisch rein? Ist da Licht drin? Lass Jesus leuchten in deinem Haus. Lass ihn hineinkommen, dass dein Haus leuchtet, dass die Zimmer und dass jeder Raum wirklich erleuchtet wird von dem Licht, das Jesus bringt. Und du wirst Licht haben in deinem Haus und du wirst Frieden haben in deinem Haus. Wer wünscht sich Frieden? Du wirst Freude haben in deinem Haus. Du wirst Glück und Segen haben in deinem Haus. Weil das bringt Jesus, das bringt sein Licht. Lass Jesus nicht nur stehen in deinem Flur, sonst zieht er sich vielleicht irgendwann zurück und verlässt das Haus wieder. Stell dir vor, du wirst eingeladen von Bekannten, von Verwandten und sie sagen, komm doch eine Woche uns besuchen und du kommst da an mit deinen Kindern, mit Koffern und dann sagen sie so, du darfst hier im Flur stehen bleiben. Hier darfst du jetzt eine Woche lang leben, aber ja, fühl dich wie zu Hause. Ich glaube, keiner von uns würde länger als eine Stunde da bleiben. Und ich glaube, so ist es auch mit Jesus. Wir müssen ihn hineinlassen in alle Bereiche, in jedes Zimmer, damit wir da auch sehen können, was da Finsternis ist, damit wir da aufräumen können. Und dieses Bild ist auch absolut biblisch. Paulus zum Beispiel ermutigt die Epheser im Epheserbrief, dass sie im Licht gehen sollen, dass sie die Werke, die finsteren Werke meiden sollen und dass sie sie aufdecken sollen. Und wir möchten das lesen kurz, Epheser 5 von Vers 8 bis 16. Epheser 5 ab Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und erkauft die Zeit und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Paulus sagt hier, seid Kinder des Lichts. Wir sollen Kinder des Lichts sein. Wir sollen im Licht leben. Wir sollen die Finsternis meiden und keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Wir sollen sie vielmehr aufdecken und Licht hineinbringen. Und es heißt, wir sollen prüfen, was richtig ist. Wir sollen prüfen, was ist Licht und was ist Finsternis. Wir müssen unterscheiden können als Christen, was ist Licht und was ist Finsternis, was ist gut und was ist böse. Wir müssen das wirklich lernen und es ist so wichtig, das zu lernen. Es ist so wichtig, dass wir da im Licht leben, um das zu merken, weil manchmal ist es so, dass wir das Licht nicht ganz klar unterscheiden können. Wir können nicht immer sagen, ob es wirklich Licht ist, was wir sehen, weil es heißt so in der Bibel, der Satan, er verkleidet sich oder er verstellt sich als Engel des Lichts. Manchmal scheint etwas gut zu sein, was aber gar nicht gut ist. Manchmal scheint etwas Finsternis zu sein, was aber vielleicht sogar Licht ist. Mir hat mal jemand erzählt, ein Bekannter von einem Freund, und er hat erzählt, wie Gott ihn unglaublich gebraucht. Es passieren Wunder und er geht raus und evangelisiert und Gott spricht zu ihm, er wirkt in den Gaben des Geistes und hat mir so richtig begeistert von ihm erzählt. Und er hat so ein, zwei Dinge gesagt, die, ja, da bin ich ein bisschen skeptisch geworden und ich wollte nicht gleich kritisch sein, aber dann habe ich ihn einfach gefragt, ja, ist er verheiratet? Wie, mit wem ist er verheiratet? Wie sieht seine Ehe aus? Und dann sagt er, ja, da haben sie Probleme, sie ist ausgezogen aus dem Schlafzimmer, sie lebt auf einer anderen Etage und ja, aber ja, Gott wird es schon irgendwie gebrauchen. Und ja, und für mich war der Fall klar. Es heißt in der Bibel, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie kann er draußen sein und Licht weitergeben, wenn er daheim in Finsternis lebt? Das passt nicht, das geht nicht. Und deshalb müssen wir im Licht gehen, dass wir unterscheiden können. Wenn wir in Dunkelheit sind, dann sehen wir nicht richtig. Wenn es finster ist, wir können nicht weit sehen. Wir erkennen die Dinge nicht. Wir müssen im Licht sein, um richtig urteilen zu können. Deswegen die Frage wieder, lebst du im Licht? Lebe ich im Licht oder in der Finsternis? Woran erkennen wir das? Ganz praktisch, woran sehen wir das, ob wir im Licht leben oder in der Finsternis? Wir haben gelesen, dass es Werke gibt, Werke der Finsternis und Werke des Lichts. Was sind Werke der Finsternis? Was sind Werke des Lichts? Und ich habe mich das auch gefragt, als ich diese Stelle hier gelesen habe. Und die Bibel sagt ja viel darüber. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich hier sagen. Aber ich habe dann gemerkt, dass hier in Kapitel 5 im Epheserbrief eigentlich genau beschrieben wird, was Werke des Lichts sind und Werke der Finsternis. Und wir wollen uns diese Werke, die hier genannt werden, wir wollen sie uns anschauen. Und diese Stelle hier, der Kapitel 5, der zeigt uns ganz genau drei Werke, die Finsternis sind und drei Werke, die Licht sind. Deswegen, wir wollen da jetzt hineingehen. Wir haben drei Werke der Finsternis, die hier beschrieben werden. Also ab Vers 1 in Kapitel 5. In der Überschrift heißt es bei mir in der Bibel, Wandel in Liebe und Licht bedeutet, alles Böse zu meiden. Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Paulus erwähnt hier drei Werke der Finsternis. Unzucht, Unreinheit und Habsucht. Und wir wollen kurz diese drei Werke der Finsternis uns anschauen. Als erstes Unzucht. Heikles Thema. Was ist Unzucht? Es bedeutet Hurerei, sagt auch die Bibel, oder sexuelle Unmoral. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass vorehelichen und nebenehelichen sexuellen Praktiken Finsternis sind. Die sind Sünde. Die Bibel sagt ganz klar, das ist Sünde und wir als Christen können das nicht tun. Dazu gehört auch die Homosexualität, auch diese Praktiken. Da sagt die Bibel ganz klar, das ist Finsternis, das ist böse, das ist Sünde. Und diese Sünde zerstört unsere Gesellschaft. Das ist, was wir sehen. So viele Ehen, die geschieden werden aus diesem Grund. So viele Menschen, die leiden. So viele Kinder, die leiden wegen dieser Sünde. Und Gott hat uns hier klare Grenzen gesetzt. Und in diesen Grenzen sollen wir auch leben, damit wir geschützt sind, damit wir gesegnet sind, damit wir im Licht sind. Und ich weiß, die wenigsten von uns haben in dem Bereich vielleicht Probleme, zumindest nicht offensichtlich. Deswegen, ich möchte hier noch mal einen Schritt weiter gehen. Wie sieht es in unseren Gedanken aus? Haben wir unreine Gedanken, unmoralische Gedanken? Auch das ist Dunkelheit, sagt die Bibel. Und wir wissen aus der Bibel, dass der Satan uns attackiert. Er greift uns an mit unseren Gedanken und er versucht uns auch mit solchen Gedanken. Und wenn er uns versucht, dann ist es nicht Sünde. Auch Jesus wurde versucht. Aber es ist wichtig, dass wir diese Gedanken nicht reinlassen. Martin Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unseren Kopf hinwegfliegen, aber wir können verhindern, dass sich die Vögel ein Nest bauen auf unserem Kopf. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir merken, dass der Feind uns attackiert, dass wir diese Gedanken nehmen und rausschmeißen, dass wir sie nicht zulassen, dass wir sie nicht hineinlassen und wir Gefallen an ihnen finden. Wenn wir das tun, dann bewirken diese Gedanken Dunkelheit. Und es ist wichtig, dass wir alles meiden, was unsere Gedanken verunreinigen können. Wir müssen allem aus dem Weg gehen. Sind es vielleicht Bilder, sind es Filme, sind es Bücher, Zeitschriften. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 34, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter oder aufrichtig ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Das, was wir mit unseren Augen sehen, mit unseren Augen aufnehmen, das kann Finsternis in uns bewirken. Deswegen kann ich jedem nur raten, meide Bilder oder Filme, die unmoralisch sind, die sexuell unmoralisch sind, die Nacktheit zeigen. Weil es kann in dir Finsternis bringen. Es kann in dir, in deinen Gedanken Finsternis bringen. Und verlass dich auch nicht auf die Altersbeschränkung. Die Menschen, die das definieren, was moralisch okay ist oder nicht, das sind meistens Nicht-Christen und die haben ein ganz anderes Verständnis. Und wir müssen hier biblisch urteilen. Und ich erinnere mich, als ich frisch verheiratet war, wir wollten uns Filme anschauen, die wir früher einfach so gucken, anschauen konnten. Und wir haben gemerkt, nach ein paar Minuten, wir mussten sie ausmachen, weil wir in dem Bereich im Licht leben. Wir können nicht Finsternis uns anschauen und dann denken, dass es in uns nichts bewirkt. Das sagt Jesus, das sagt nicht ich. Was haben wir für Gedanken? Meide alles, was Finsternis in dir bewirken kann. Und wenn du Probleme in diesem Bereich hast mit deinen Gedanken, ich kann dir nur raten, Licht hineinzubringen. Und das meine ich ernst. Bring Licht hinein, indem du vielleicht jemandem davon erzählst. Und dass du Rechenschaft abgeben kannst vor jemanden und die Dunkelheit weicht. Wenn du Licht hineinbringst, weicht die Dunkelheit. Das war der erste Punkt, Unzucht. Das zweite, was Paulus hier erwähnt, ist die Unreinheit. Auch Unreinheit ist Finsternis, sind Werke der Finsternis. Was ist Unreinheit? Es kamen mal ein paar Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus und sie sagten zu Jesus, deine Jünger, sie essen das Brot und sie waschen sich nicht die Hände. Wie können sie nur? Und Jesus sagt, nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, nicht das verunreinigt ihn. Also nicht der Dreck auf den Fingern oder Staub, nicht das verunreinigt ihn, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt. Und Jesus sagt in Markus 7, 21, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von ihnen heraus und verunreinigt den Menschen. Das sind Werke der Finsternis, die Liste, die wir hier gesehen haben. Und wenn sie in unserem Herzen sind, wenn wir sie zulassen, dann bewirkt auch das in uns Finsternis. Wir haben über Ehebruch, Unzucht schon geredet. Dann steht hier Mörder oder Diebe. Ich denke, keiner von uns hier ist Mörder oder hat damit Probleme oder ist ein Dieb. Aber wie sieht's mit Neid aus? Was ist Neid? Manchmal sind wir vielleicht neidisch. Wir sehen etwas, was der andere hat und wir denken, wieso habe ich das nicht? Ich will das doch haben. Wieso hat der das? Das ist Neid. Vielleicht steht jemand auf der Bühne und du denkst, wieso steht der auf der Bühne? Ich will dort stehen. Wieso darf der predigen oder singen? Und wieso darf ich das nicht machen? Das ist Neid. Wir sehen vielleicht andere Kinder und denken, wieso sind meine Kinder nicht so? Oder wieso ist mein Ehepartner nicht so wie der andere oder die andere? Das ist Neid. Und das ist auch Finsternis in uns. Oder Lästerung. Wir wissen ganz genau, was das ist. Auch das ist Finsternis. Hochmut, Stolz ist auch Finsternis, sind Werke der Finsternis. So gut wie ich kann es keiner, das ist Stolz. So geistlich wie ich bin es keiner. So toll wie meine Familie, so geistlich wie meine Familie ist keiner. So toll wie meine Nationalität, so ist niemand, keine andere. Das sind Werke der Finsternis. Und wenn du merkst, dass da was ist in deinem Herzen, will ich dir raten, bring da Licht hinein. Bitte Gott um Vergebung und um Veränderung. Und wenn sowas in uns aufkommt, können wir diese Dinge töten, sagt die Bibel. Wir müssen nicht in dem leben. Fang an, den zu segnen, auf den du vielleicht neidisch bist. Fang an, gut zu denken über den du bisher schlecht geredet hast. Achte deinen Nächsten höher als dich selbst. Und so bringst du Licht hinein. Und so muss die Finsternis weichen. Der nächste Punkt, Habsucht. Auch Habsucht ist Finsternis in uns. Was ist Habsucht? So wie das Wort schon sagt, es ist eine Sucht. Es ist die Sucht, immer etwas Neues haben zu wollen, etwas Neues kaufen zu wollen. Man ist ständig auf der Suche nach etwas Neuem. Man kommt gar nicht los davon. Und die Bibel nennt Habsucht Götzendienst. Und mit Götzendienst ist nicht zu spaßen. Aber warum ist es Götzendienst? Vielleicht schenkst du deine ganzen Gedanken, deine ganze Zeit, deine ganze Aufmerksamkeit, dein ganzes Geld materiellen Dingen. Und es sind Sachen, deine Zeit, deine Gedanken, deine Aufmerksamkeit, das sind Sachen, die gehören Gott eigentlich. Du verbringst vielleicht viel Zeit damit, im Laden zu shoppen. Du verbringst viel Zeit im Internet, um das nächste Gegenstand zu finden, das dich glücklich machen soll. Du informierst dich stundenlang über das, was du kaufen möchtest. Tagelang, wochenlang, bis du es endlich hast. Und wenn du es dann hast, dann bist du glücklich und es füllt ein Loch in dir. Aber wir wissen, dass dieses Glück bleibt nicht lange. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Wir suchen das Nächste, das uns glücklich macht. Aber das ist ein Loch, das wir versuchen zu stopfen. Das ist ein Loch, das nur Gott füllen kann. Und ich weiß das selber, weil ich selber auch lange habsüchtig war. Mir ging es lange selber so. Und es ist ein großes Problem in unserer materialistischen Gesellschaft, auch unter Christen leider. Und ich kann dir sagen, auch hier, bring es ans Licht. Bitte Gott darum, dass er dich davon befreit. Das ist eine Sucht. Bitte ihn, dass er dich da wirklich frei macht, dass er dir die Augen aufmacht, dass du erkennst, dass nur Gott dieses Loch in dir füllen kann. Bitte ihn, dass er dein Glück ist, dass du erkennst, dass nur er glücklich machen kann, dass nur er dich füllen kann. So kommt Licht hinein. Lass Licht hinein, lass Gott hinein. Das waren jetzt die drei Werke, die Paulus hier nennt, die Finsternis sind. Wir wollen jetzt zu den Werken des Lichts kommen. Wir wollen dazu nochmal lesen, Vers 8 und 9. Epheser 5, 8 und 9. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Es sind drei Werke des Lichts. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir beginnen mit Gerechtigkeit und Wahrheit. Diese beiden stehen oft zusammen in der Bibel, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ohne Gerechtigkeit können wir nicht wahr sein, ohne Wahrheit können wir nicht gerecht sein. Gerecht zu sein bedeutet, dass wir unparteiisch sind, dass wir das Wahre als wahr benennen und das Falsche als falsch. Es bedeutet, dass wir ohne Ansehen der Person etwas für gerecht oder ungerecht erklären, ohne dass wir jemanden bevorzugen. Es bedeutet, gerecht zu sein, auch wenn wir vielleicht Nachteile haben. Und so ist es auch mit der Wahrheit. Sind wir wahr? Leben wir in Wahrheit, auch wenn wir vielleicht Nachteile haben? Wie sieht es aus, wenn wir einen Fragebogen ausfüllen müssen? Fragebogen an den Staat vielleicht oder ans Arbeitsamt, Finanzamt, an die Bank, an unser Chef. Wie sieht es da aus? Sind wir wahr? Machen wir richtige Angaben? Sind wir da wirklich wahrhaftig oder nutzen wir vielleicht Ausreden, so wie wir sie oft hören? Ja, das macht doch jeder. Jeder macht es, dann ist es doch okay. Oder dir sagt auch nicht jeder die Wahrheit. Muss ich ja dann auch nicht machen. Oder man muss ja auch nicht immer alles sagen. Oder der Staat hat doch genug Geld. Das sind Ausreden. Diese Ausreden sollen unser Gewissen beruhigen. Aber das ist Unwahrheit, das ist Lüge, das ist Finsternis in uns. Und wir sind alle versucht, immer wieder mal nicht die Wahrheit zu sagen. Vor ein paar Jahren hatte ich mal ein Auto und ich wollte es verkaufen. Und ich habe einen Bekannten gefragt, ich wusste, der kennt Leute, nicht hier aus der Gemeinde. Und ich habe ihn gefragt, kennst du jemanden, der mein Auto kaufen kann? Und er sagt, ja klar, und hat angerufen und ich stand nebendran. Und er erzählt ihm halt, ja, hier ist so ein Auto, willst du es haben? Und währenddem er so mit ihm telefoniert hat, habe ich immer wieder versucht, ihm zuzuflüstern. Sag ihm aber, dass da Mängel sind. Sag ihm das. Weil es waren Mängel, die muss man schon erwähnen. Und er hat immer nur, sei leise. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay. Dann kam dieser Freund, auch Christ sogar. Er kam, hat sich das Auto angeschaut und er hat gesagt, also okay, egal was das Autohaus dir gibt, ich gebe dir 1.000 Euro mehr. Aber für mich war klar, ich will nicht betrügen. Ich will nicht die Unwahrheit sagen. Und ich wollte auch meinen Bekannten nicht bloßstellen, deswegen, ich habe da nichts gesagt. Er hat das Auto angeschaut, ist weggefahren. Aber wir haben es nicht gemacht. Haben 1.000 Euro verloren. Und manche denken jetzt vielleicht, ja, das ist doch dumm, das ist Dummheit. Aber Gott lässt sich nicht spotten, heißt in der Bibel. Gott steht zu seinem Wort. Und wir haben innerhalb von einer Woche kam eine E-Mail, wir haben eine E-Mail bekommen, völlig unerwartet, hat uns jemand gesagt, ja, ihr bekommt Geld, ihr bekommt eine Auszahlung aus einem gewissen Grund. Es war nicht unser Geld, das Zehnfache von dem, was wir verloren haben. 10.000 Euro, einfach so. Gott hat es erstattet, zehnfach, völlig unerwartet. Und das ist nicht immer so. Das ist nicht immer so, wenn wir die Wahrheit sagen, wird nicht immer Gott uns sofort belohnen. Ich musste manchmal Entscheidungen treffen und ich wusste, oder ich war da auch versucht, falsche Angaben zu machen. Und es hätte mir viele Vorteile geschaffen und ich habe es nicht gemacht. Und Gott hat da zu mir gesprochen und er hat zu meinem Gewissen gesprochen. Und ich wusste, ich kann das nicht machen. Und wir sind nicht diesen Weg gegangen. Und Gott hat uns da finanziell nicht erstattet. Er hat uns das, was wir da verloren haben, nicht erstattet. Aber er hat uns Frieden geschenkt. Er hat Erleichterung geschenkt. Das waren wirklich wie schwere Koffer auf unserem Rücken. Es war Erleichterung für uns. Und ich erinnere mich, ich bin hierher gekommen an einem Mittwochabend. Wir haben gesungen, wir haben Gott angebetet und meine Hände, die sind wie von alleine nach oben gegangen. Und ich habe mich daran erinnert, in der Bibel heißt es, wir sollen heilige Hände hochheben. Und ich war so froh, ich war so dankbar, dass Gott uns davor bewahrt hat, hier die Wahrheit zu sagen und wahrhaftig zu sein. Und ich wusste damals, wie kann ich hier vorne stehen und von der Wahrheit reden, wenn ich selber nicht in Wahrheit lebe. Und es ist für uns wichtig, als Christen, egal ob du hier stehst oder nicht, wir müssen wahrhaftig sein. Leb im Licht und sei wahrhaftig. Und dieses Licht wird leuchten. Dieses Licht wird leuchten, wenn wir wahrhaftig sind. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Güte. Auch ein Werk des Lichts. Was versteht man unter Güte? Ich habe es gegoogelt, auf Wikipedia steht, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Güte bedeutet, dem Nächsten Gutes zu tun, es gut zu meinen mit ihm. Und wie wir Güte ganz praktisch umsetzen können, lesen wir in Jesaja 58. Können wir nachschlagen. Eine sehr schöne Stelle. Jesaja 58, Vers 6 und 7. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr Ungerechten Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Gott spricht hier vom Fasten. Er sagt hier, hey, zum Volk Gottes, zu den Israeliten, mir bringt es nichts, wenn du fastest, aber Streit hast zum Beispiel. Es bringt mir nichts. Und er sagt, echtes Fasten, Fasten, das mir gefällt, ist, wenn du gütig bist, wenn du das alles tust, was hier steht, das ist echtes Fasten. Wenn du gnädig bist, wenn du barmherzig bist zu deinem Nächsten, das gefällt Gott. Das ist Licht. Und wir haben gelesen, wenn du die Gefangenen freilässt, ich weiß nicht, keiner von uns hat hier ein Gefängnis daheim wahrscheinlich, wo Gefangene sind, aber es könnte auch heißen, dass wir jemanden frei sprechen, dass wir jemandem die Schuld gefangen halten. Wir lassen Gefangene frei, indem wir sie frei lassen, indem wir Vergebung aussprechen, indem wir wirklich von Herzen vergeben. Wir haben gelesen, dass Güte bedeutet, dass wir dem Hungrigen das Brot geben. Man könnte jetzt sich das so vorstellen, dass wir vielleicht draußen einen Obdachlosen treffen und ihm einen Euro geben oder Brot geben. Das ist auch gut, ist auch damit gemeint. Aber vielleicht heißt es auch, dass wir den vielen Menschen, die hungrig sind nach Liebe, dass wir mit Liebe begegnen. Die Menschen hungern danach. Die Menschen hungern nach Annahme. Lass uns das ihnen geben. Oder wir haben gelesen, dass wir Verfolgte in unser Haus aufnehmen sollen. Auch das trifft uns jetzt vielleicht nicht so. Die Flüchtlinge sind meistens gut versorgt in unserem Land, Gott sei Dank. Aber vielleicht heißt es auch, dass du einen Menschen, der in Finsternis ist, der gequält und verfolgt wird vom Feind, vom Satan, dass du ihn mitnimmst in dein Haus und dort er das Licht sieht, weil Jesus da ist und du führst ihn von der Finsternis, von der Verfolgung, von dem Gequältsein von der Finsternis hinein ins Licht und du machst ihm Jesus bekannt. Wir haben gelesen, wir sollen die Entblößten kleiden. Auch hier ist es gut, wenn wir spenden, ist auch damit gemeint, wenn wir Kleider spenden, den Armen helfen. Aber vielleicht können wir das so tun, indem wir jemanden sehen. Wir sehen jemanden, der fällt. Du siehst von jemandem die Scham, die Schande. Jemand hat gesündigt, man sieht seine Blöße. Und du könntest ihn jetzt beschämen, aber nein, das machst du nicht. Du bedeckst ihn, du bedeckst seine Schande, du bedeckst seine Scham, seine Schuld. Gehst nicht rum und erzählst es jedem, sondern deckst ihn zu und schützt ihn damit. Hast du das schon mal gemacht? Wenn du das machst, dann wird Gottes Licht leuchten in dir. Deswegen lasst uns im Licht gehen und auch gütig sein. Dann werden wir leuchten, unser Haus wird leuchten und die Menschen um uns herum, die werden das sehen. Es wird anziehend sein für sie. Die Menschen wollen nicht in der Finsternis gequält sein, sie wollen im Licht sein. Sie wollen im Frieden sein, sie wollen Freude haben. Das ist alles, was Jesus gibt. Und es gibt eine wunderbare Verheißung für uns, wenn wir im Licht leben. Wenn wir die Werke des Lichts tun. Und wir finden diese Verheißung direkt hier im Anschluss. Jesaja 58, da steht ab Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreißt und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Wunderschöne Verheißung. Dein Gott wird dein Gott sein und er wird ganz nah sein in deinem Leben. Wir können aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du lebst im Finsternis. Vielleicht kennst du Jesus nicht und der Feind quält dich. Und es ist manchmal sehr real. Und du weißt nicht weiter und du weißt nicht, wie du herauskommen kannst aus dieser Finsternis. Ich möchte dich einladen, dass du Jesus annimmst, dass du nach ihm fragst, dass du sagst, Jesus, hier bin ich, komm rein. Er ist das Licht des Lebens. Er ist das Licht, das dir Licht geben kann. Lade ihn ein und du wirst im Licht leben können. Vielleicht bist du auch hier und du hast dich in einigen Punkten wiedergefunden, in den Punkten der Finsternis oder in den Werken der Finsternis. Ich will dir sagen, dass auch Jesus gütig ist, auch er ist barmherzig, auch er ist gnädig mit uns. Wir selber haben Fehler gemacht, ich selber habe schon Fehler gemacht in all diesen Dingen, in all den Werken der Finsternis, aber er ist gütig, wenn wir zu ihm kommen, dann vergibt er uns, dann nimmt er das weg, dann bringt er Licht hinein. Wichtig ist, dass wir wirklich das auch bereinigen, dass wir das mit Jesus gemeinsam bereinigen, denn er hilft uns dabei. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Danke für dein klares Reden, danke für dein klares Wort. Herr, ich bitte dich, dass du es in unseren Herzen bewegst, dass du uns hilfst, dass wir im Licht leben und nicht in der Dunkelheit. Ich bitte dich, Herr, dass du uns reinigst von innen heraus, Herr, dass du die Dinge aufdeckst, Herr, die aufgedeckt werden müssen, Herr, sodass wir mit dir leben können, sodass du in unserem Haus leuchten kannst, dass du in unserem Haus wohnen kannst, in uns wohnen kannst, Herr. Ich bitte dich, hilf uns dabei, Herr. danke, dass du uns vergibst, Herr. Danke, dass wir dir all diese Dinge jetzt bringen können, all die Finsternis in uns. Und dass du uns vergibst. Hilf uns, Herr, dass wir nicht in diesen Dingen gehen, Herr, dass wir nicht in der Finsternis gehen. Danke für dein Wort heute Morgen. Amen.